Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Spätestens seit vergangener Woche wissen wir, Papst Leo XIV. Ist ein absoluter Kinoliebhaber.
Oggi viviamo con gli schermi digitali sempre accesi.
Wir leben in einem Zeitalter, in dem digitale Bildschirme immer eingeschaltet sind, sagte der Papst bei einem Treffen mit Größen aus der Filmwelt, mit Größen wie Monica Bellucci, Spike Lee, Greta Gerwig und Darren Aronofsky.
Ma il cinema molto più di un semplice schermo.
Aber, sagt er, das Kino ist viel mehr als nur eine Leinwand. Es ist ein Schnittpunkt von Sehnsüchten, Erinnerungen und Fragen. Es war eine bemerkenswerte Rede, ein flammendes Plädoyer fürs Kino und die Freiheit der Kunst. Möge das Kino immer ein Ort der Begegnung bleiben, ein Zuhause für diejenigen, die nach Sinn suchen, einer Sprache des Friedens. So schloss Papst Leo seine Rede. Eine Rede, die wohl jedem, der Kino liebt, aus dem Herzen sprechen dürfte. Und selbst wenn man nicht religiös ist, möchte man sagen Amen. Wir lassen das Kino in Vollbild auf jeden Fall hochleben und servieren heute eine cineastische Speisekarte, denn es gibt eine Filmreihe, die sich mit Essen beschäftigt und wir feiern den 100. Geburtstag von Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, er ist einer der bedeutendsten Chronisten des Holocaust. Nicht zuletzt durch seinen monumentalen Film Shoah. Über 12 Jahre hat der französische Regisseur daran gearbeitet und einen großen Einfluss darauf gehabt, wie wir über den Holocaust sprechen und ihn verstehen. Nicht zuletzt auch durch seinen beharrlichen Blick und seinen unerschütterlichen Willen, den Zeugnissen von überlebenden Täterinnen und Tätern Raum zu geben. Lanzmann hat mit seinem 9,5-stündigen Film auch eine neue Form des Erinnerns geprägt, nämlich ohne Archivbilder, allein durch Stimmen, Orte und Begegnungen. Die Ausstellung Claude Lanzmann, die Aufzeichnungen, widmet sich im Jüdischen Museum in Berlin genau diesem Arbeitsprozess. Sie zeigt bzw. macht Interviewmitschnitte hörbar, Vorbereitungen für Shoah aus den 70er Jahren. Eröffnet wird die Ausstellung ganz feierlich am Donnerstagabend, pünktlich zum 100. Geburtstag von Claude Lanzmann. Noch wird die Ausstellung aufgebaut, aber vieles steht schon und ich konnte mit der Kuratorin Tamar Lewinsky einen Rundgang durch die Ausstellung machen.
Ja, diese Ausstellung ist in erster Linie eine Hörausstellung. Das heißt, der Hauptbereich der Ausstellungsfläche ist sehr frei, sehr luftig, sehr leer. Es gibt Monitore, die angeordnet sind im Raum. Auf diesen Monitoren sind Transkriptionen jetzt erst einmal zu sehen und Übersetzungen. Und das Wichtigste ist aber, unsere Objekte sind Audioobjekte. Das heißt, wenn man die Ausstellung betritt, dann bekommt man einen Kopfhörer und bewegt sich mit diesem frei durch den Raum. Und immer wenn man sich diesen Monitoren mit den Transkriptionen nähert, dann hört man die jeweiligen Audiosequenzen, die auf diesen Monitoren zu lesen sind.
Es sind ja ungefähr 152 Magnetkassetten, Gespräche, Interviews, alle aus der Recherchephase für Shoah. Vielleicht können Sie erst mal erklären, woher stammen die Kassetten? Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Wir haben vor ziemlich genau 4 Jahren eine Mitteilung bekommen von Dominique Lanzmann, der Witwe von Claude Lanzmann. Und sie hat uns eine Schenkung angeboten, und zwar diese 152 Musikkassetten, also ganz normale Musikkassetten aus den 1970er Jahren. Und wir wussten nicht genau, was da drauf ist. Wir wussten auch nicht, wie die Qualität ist nach 50 Jahren. Und wir haben dann diese Aufnahmen digitalisiert. Es war erstaunlich viel in relativ guter Qualität zu hören. Es ist eigentlich nichts verloren gegangen. Und dann hat dieser Bestand 2023 zusammen mit dem Film Shoah den UNESCO-Weltdokumentenerbetitel erhalten. Und dann war klar, wir müssen das natürlich einer größeren Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Und dann war die Aufgabe, neben vielen anderen Projekten, die wir auch machen zu diesem Bestand, eine Ausstellung zu präsentieren. Und dann war die große Herausforderung natürlich, wie bringt man einfache Musikkassetten aus den 70er Jahren, die wir in so einer kleinen Pappschachtel erhalten haben, in eine Ausstellung? Wie macht man das?
Genau, Sie haben ja dann wahrscheinlich alles erstmal sortiert. Vielleicht können wir mal zur ersten Station gehen und Sie erzählen, wie Sie denn diese Ausstellung inhaltlich strukturiert haben.
Ja, Also erstmal genau, es waren 152 Kassetten, das sind über 220 Stunden Audioaufnahmen in verschiedenen Sprachen. Also insgesamt sind es 8 Sprachen, die zu hören sind, sehr unterschiedliche Themen. Und aus diesen 220 Stunden habe ich ungefähr 90 Minuten Audiomaterial ausgewählt. Und es haben sich dann einzelne Schwerpunkte herausgebildet, die relativ gut und klar darstellbar sind in der Ausstellung. Und das erste Thema sind Claude Lanzmanns Erklärungen, wie er seinen Film Shoah begonnen hat. Es war eine 12-jährige Arbeit, die er gemacht hat. 1973 ist das Projekt entstanden, 1985 ist der Film dann erstmals im Kino gezeigt worden. Und es waren wirklich jahrelange Recherchen nötig. Und er wusste selber noch nicht so richtig, wo er hin will. Das Projekt war also auch so ein, wirklich so ein Prozess. Und wir können durch diese Audios diesen Prozess besser verstehen und begleiten. Das heißt, wir haben eine erste Audiostation, wo man Claude Lanzmann im Gespräch hört mit verschiedenen Zeitzeugen und Zeitzeugen, wo im Prinzip nicht die Zeitzeugen die Befragten sind, sondern Claude Lanzmann wird zum Befragten und erklärt, warum er dieses Projekt macht, wie er es macht, welche Herausforderungen ihm auch bevorstehen.
Ja, und ein Ausschnitt, den Sie hier hörbar machen, da geht es darum, dass Claude Lanzmann mit Pauline und Jakob Verbin diskutiert über die Ausrichtung des geplanten Films.
Don't you think it's a little bit late in the game to make a documentary right now?
Well, listen.
After so many years.
I make a very special kind of documentary. It is I don't try to revive the things as they were. This is impossible.
Yeah.
But what I make, it's an inquiry about the Holocaust, which is carried on today. You know, it is a film about memory and about time.
Also jetzt haben wir hier einen Ausschnitt gehört. Vielleicht können Sie noch mal Hintergründe dazu liefern.
Ja, Claude Lanzmann spricht mit Pauline und Jakob Verbin. Das sind beide Überlebenden aus Litauen. Und Pauline Verbin fragt Claude Lanzmann, ob es nicht denn zu spät sei, diesen Film zu machen. 1977 ist das Interview, also 3 Jahrzehnte nach dem Holocaust war schon die Frage der Überlebenden, es ist nicht zu spät. Und aus heutiger Perspektive ist das natürlich sehr verrückt, weil wir reden heute über das Ende der Zeitzeugenschaft. Aber schon damals war das ein Thema und es war auch für Claude Lanzmann ein Thema, weil einer seiner Antriebe war, auch diesen Film zu machen, weil er gesagt hat, jetzt gibt es Zeugen, ich will sie jetzt befragen, aus der Gegenwart heraus über den Holocaust. Und wenn ich diesen Film nicht jetzt mache, dann ist es zu spät.
Und er hat ja sich auch genau Gedanken gemacht, wie er das machen möchte. Hat er das hier auch dargelegt? War es damals schon klar, wie er vorgehen möchte?
Was er sehr, sehr früh wusste, ist, dass er sowohl die Überlebenden befragen möchte, als auch Bystander, also dritte politische Akteure, Historikerinnen, aber auch die Täter. Vieles andere war zu Beginn noch gar nicht so klar, weil Claude Lanzmann erstmal angefangen hat, ganz viel zu lesen. Er wusste selber zu Beginn eigentlich gar nichts. Er wusste, 6 Millionen Juden wurden ermordet, aber er hat nicht verstanden, was das genau heißt. Und diese verschiedenen Geschichten, denen ist er nachgegangen. Auch, dass nicht 6 Millionen Juden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern umgekommen sind, sondern dass die ganze Geschichte natürlich sehr viel komplexer ist. Und was er im Film in Shoah dann macht, nämlich wirklich diese Fokussierung auf das, was in den Vernichtungslagern passiert ist und die Zeugen, die Mitglieder der Sonderkommandos werden und die Orte der Vernichtung, das visuelle Material in erster Linie sind im Film, das stand zu Beginn noch nicht so genau fest, weil er zu Beginn wirklich in alle Richtungen erstmal recherchiert hat, alles gelesen hat, in Prozessakten sich vertieft hat, um dann erst nach und nach über die Jahre wirklich zu diesem Konzept zu kommen, was dann so prägend ist für Shoah, für den Film.
Er hat ja auch in der Recherche mit Tätern gesprochen. Haben Sie auch eine Station? Da können wir vielleicht auch mal hingehen.
Ja, wir gehen gerne zu den Tätern, die Interviews mit den Tätern. Wir haben 3 Monitore mit Interviews mit Tätern. Die stehen relativ abgerückt. Das ist auch absichtlich so. Die sollten nicht zu viel Raum bekommen, aber trotzdem präsent sein. Und zwar geht es beim ersten Monitor um Momente von, wir haben das genannt, die Verweigerung und Verdrängung. Das heißt, das sind Momente, wo Claude Lanzmann und auch seine Mitarbeiterin versuchen, mit den Tätern ins Gespräch zu kommen. Es war so, dass Claude Lanzmann sich in der Regel nicht angemeldet hat, sondern sie haben Listen zusammengestellt, sie hatten bei Einwohnermeldeämtern nach Namen und Adressen gesucht, sind dann dahin gefahren, haben an der Tür geklingelt und wurden natürlich sehr, sehr oft an der Tür abgewiesen. Und das Interessante an diesen Aufnahmen, die wir hier zeigen, ist, also die Aufnahmen wurden versteckt gemacht. Man wollte den Tätern natürlich nicht dieses Aufnahmegerät vor die Nase halten. Deswegen war das in der Tasche versteckt und es wurde auch schon vorher eingeschaltet. Es wurde schon im Auto zum Beispiel eingeschaltet, sodass die Aufnahme schon läuft, während man mit Claude Lanzmanns Assistentin sich dem Haus nähert. Man hört, wie sie an der Tür klingelt und man hört das Gespräch an der Tür, bevor sie dann abgewiesen wird. Und das sind natürlich ganz interessante Einblicke, die man sonst nicht bekommt.
Und manchmal sind Sie auch dann eingeladen worden. Was für Erkenntnisse ergeben sich denn daraus aus diesen Gesprächen?
Manchmal sind Sie eingelassen worden, manchmal haben sich auch längere Gespräche ergeben. Es war immer vorher schon klar, wer die Person ist. In der Regel waren es verurteilte Kriegsverbrecher. Das heißt, er wusste eigentlich immer schon, mit wem er es zu tun hat. Das Interessante daran ist eher die Art und Weise, wie er mit den Tätern spricht, wie die sich versuchen rauszureden. Es gibt ganz klar Momente von Schuldabwehr, von Nichtwissen. Die Erkenntnis ist eigentlich, die Täter haben auch die Lügen, die sie bei den Nürnberger Prozessen oder bei anderen Prozessen vorgebracht haben, wiederholt und verinnerlicht. Und es ist eine ganz klare Schlussstrich-Mentalität auch zu spüren.
Eine Station, die finde ich auch interessant, da geht es um Claude Lanzmanns Eindrücke, die er selber aufgenommen hat, als er Auschwitz besucht hat und dort sich eine Führung hat geben lassen. Können wir da hingehen?
Genau. Man muss dazu sagen, dass Claude Lanzmann seine erste Reise nach Polen sehr, sehr lange rausgezögert hat bei seinen Recherchen. Er hat eben sein Projekt 73 oder 74 dann richtig begonnen und hat aber erst 1978 entschieden, dass er jetzt nach Polen fährt, weil er immer gedacht hat, das ist so ein Nichtort des Erinnerns, weil da nichts mehr übrig ist, weil er da niemanden befragen kann. Und dass er so viel gelesen hat über Polen, dass es eigentlich für ihn nicht relevant ist, die Recherchen in Polen länger durchzuführen. Ist dann Anfang 78 nach Polen gefahren und das war wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis für ihn, weil er da konfrontiert war mit diesen Orten, dieser auch Unsichtbarkeit und gleichzeitigen Sichtbarkeit der Geschichte. Und er ist an viele Orte gefahren und natürlich hat er Auschwitz-Birkenau besucht und ist dort in der Gedenkstätte herumgeführt worden und hat sich dabei selber aufgenommen. Und diese Aufnahme ist sehr, sehr eindrücklich, weil man sieht ihn, oder man sieht ihn nicht, man hört ihn, aber man sieht ihn förmlich, wie er durch diese Ausstellung geht in der Gedenkstätte und vor diesen großen Vitrinen oder geschlossenen Bereichen hinter Glasscheiben schaut, wo Koffer aufgetürmt sind, Gegenstände der Ermordeten. Und man spürt wirklich seine Ergriffenheit in diesem Moment. Es ist sehr, sehr unmittelbar, wie er reagiert.
Bois de cirage.
Bois de cirage, mon ami.
Johnson.
Da fragt er einmal dann die Frau, was ist das denn? Und sie sagt, das ist Schuhcreme, das ist eine Dose Schuhcreme. Mhm.
Ja, und es ist eben nicht nur eine Dose Schuhcreme, sondern es sind ganz viele Dosen Schuhcreme. Also diese Menge an Objekten, die übrig geblieben sind, das ist das, was ihn wirklich sehr, sehr, sehr verstört. Mit allem Wissen, was er mitgebracht hat, aus Büchern, aus seinen Recherchen, aus Gesprächen, aber die Konfrontation wirklich mit diesem Ort und mit diesen Objekten hat nochmal eine ganz besondere Wirkung.
Nun ist Shoah seit 40 Jahren in der Welt. Die Sehgewohnheiten haben sich geändert, es wachsen neue Generationen ran. Was erhoffen Sie sich von dieser Ausstellung, was eine Rezeption von Shoah angeht, also dem Film?
Ich weiß gar nicht, ob es uns so sehr nur um die Rezeption von Shoah geht. Es geht uns auch darum, dass wir die Shoah an sich noch mal besser erklären, beleuchten, verschiedene Stimmen auch zugänglich machen, weil man ja auch einfach auch in Umfragen sieht, wie gering das Wissen mittlerweile um die Shoah ist. Und eben viele, auch gerade junge Leute, eigentlich auch nicht mehr wissen, als 6 Millionen wurden ermordet. Und über diese persönlichen Stimmen hoffen wir schon, dass wir sozusagen noch mal einen anderen Zugang finden oder schaffen können für auch gerade jüngere Leute. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass in der heutigen Zeit wir ja sehr, sehr verkürzt Informationen erhalten. Alles ist geschnitten, alles ist gesäubert. Und wir haben hier wirklich diese unmittelbaren Gespräche, wo man sehr viel aushalten muss an Schweigen, an Nebengeräuschen, an Äs, an im Kreis reden und wirklich dieses Zuhören lernen und sich in Verbindung bringen mit diesen Aussagen. Das ist eigentlich unser Ziel in der Ausstellung. Und natürlich ist es sehr, sehr schön, wenn Shoah, der Film, auch vielleicht auch bei jüngeren Leuten oder auch für ein breiteres Publikum auch wieder präsenter wird. Denn ich denke nach wie vor, es ist ein sehr, sehr besonderes Werk, das eben auskommt ohne Archivmaterial. Der Film ist 9,5 Stunden lang. Man hat die Interviews mit Zeitzeuginnen, mit Zeitzeugen. Es gibt diese langen Fahrten. in Polen in erster Linie, wo man diese Orte sieht. Und 9,5 Stunden sich wirklich damit zu beschäftigen, ist für heutige Kinobesucher natürlich eine Herausforderung. Und gleichzeitig, wenn man es einmal gemacht hat, das ist eigentlich ein unvergessliches Erlebnis.
Zeigen Sie den Film denn auch im Laufe der Ausstellungsdauer?
Wir zeigen den 2-mal im Laufe der Ausstellungsdauer, sodass es möglich ist, die Ausstellung zu besuchen und dann einen Teil oder auch den ganzen Film sich anzugucken. Das ist an 2 Wochenenden immer aufgeteilt auf 2 Tage. Man kann jeweils 4,5 Stunden auch kostenlos hier bei uns diesen Film in Begleitung zur Ausstellung angucken.
Und diese Ausstellung, Claude Lanzmann, die Aufzeichnung, die kann man erleben ab dem 28. November. Am 27. November ist die Eröffnung, denn das ist der 100. Geburtstag von Claude Lanzmann. Die findet statt, diese Ausstellung, im Jüdischen Museum in Berlin, läuft bis ins nächste Jahr. Und ich habe darüber gesprochen mit der Kuratorin der Ausstellung, mit Tamar Lewinsky. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Am Donnerstag wäre Claude Lanzmann 100 Jahre alt geworden. Wir haben eben schon über die neue Ausstellung Claude Lanzmann, die Aufzeichnungen im Jüdischen Museum in Berlin gesprochen. Und wir schauen jetzt noch etwas weiter auf die Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust im Film und die Frage, inwieweit die Erinnerungskultur gerade in Deutschland wieder gefährdet ist. Christian Berndt hat sich die verschiedenen Phasen des Erinnerns im Film seit dem Zweiten Weltkrieg näher angesehen.
761.
Arbeitsfähig. Arbeitsunfähig.
Der Lagerarzt erklärt Häftlinge für arbeitsfähig oder arbeitsunfähig. Zweiteres bedeutet den Gang in die Gaskammer. Der Holocaust-Überlebende und jüdische Filmproduzent Arthur Brauner hatte mit Morituri 1948 den ersten deutschen Spielfilm realisiert, der Spielszenen aus einem Vernichtungslager zeigt. Aber im Kino floppte der Film und Brauner wurde als Nestbeschmutzer beschimpft.
Ich finde den Namen Arthur Brauner dabei natürlich sehr wichtig, weil der ja in seiner gesamten Produzentenkarriere immer wieder solche Filme ermöglicht hat. Also immer wieder KZ-Szenarien hat inszenieren lassen, um diese Erinnerungskultur zu pflegen.
Aber damit steht Brauner lange alleine auf weiter Flur im deutschen Film, so der Mainzer Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker. Mit dem Holocaust will man sich in der frühen Bundesrepublik nicht beschäftigen. Stattdessen pflegen selbst Filme wie Die Mörder sind unter uns von 1946 den Mythos von den Deutschen als Opfer. Auch im Film der DDR rücken die jüdischen Opfer eher in den Hintergrund. Stattdessen ist das Schicksal verfolgter Sozialisten zentral. Erstaunlicherweise bleibt das Thema auch im neuen deutschen Film unterbelichtet, obwohl er in den 60er Jahren mit dem Anspruch antritt, die deutsche Vergangenheit kritisch zu beleuchten.
Ich glaube, dass da einfach eine Scheu bestand, die darauf basiert, dass man sich schon als Nachfahre des Tätervolkes begriffen hat und dann tatsächlich eher andere Aspekte der Täterschaft erstmal angehen wollte.
Eine Ausnahme im deutschen Kino ist in den 70er Jahren der DDR-Film Jakob der Lügner über ein polnisches Ghetto unter deutscher Besatzung. Zum Wendepunkt für die filmische Aufarbeitung wird 1978 die US-amerikanische Fernsehserie Holocaust. Sie schildert den Weg einer deutsch-jüdischen Familie von der Ausgrenzung bis hin zur Ermordung im Vernichtungslager.
Zieht eure Sachen aus. Ihr kommt jetzt unter die Dusche. Macht schon.
In der Bundesrepublik markiert die Serie den Beginn der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Zugleich stößt sie auch auf Kritik. Der französische Dokumentarfilmer Claude Lanzmann argumentiert, das Grauen des Holocaust sei nicht abbildbar und dreht den 9-stündigen Dokumentarfilm Shoah.
Die Frauen im Schlauch, die mussten warten. Die hörten die Motoren der Gaskammer. Vielleicht hörten sie auch die Leute in den Gaskammern schreien und beten. Wenn sie da gestanden sind, kam die Todesangst.
Lanzmann interviewt Holocaust-Überlebende und Täter, ohne auch nur eine einzige Archivaufnahme zu verwenden. Der Film gilt als Meilenstein der filmischen Aufarbeitung, erreicht aber bei weitem nicht die öffentliche Wirkung der Serie Holocaust. Im deutschen Kino bleibt das Schicksal der Juden dagegen weiterhin im Hintergrund. Filme wie Das Boot oder Lili Marleen zeigen eher das Leid deutscher Soldaten im Krieg. 1993 wird Steven Spielbergs Film Schindlers Liste zum weiteren Meilenstein der Erinnerungskultur, in dessen Folge Filme entstehen, die das Grauen der Vernichtungslager in aller Drastik zeigen, wie zum Beispiel Die Grauzone.
Und dann gibt es natürlich eben diese experimentellen Zugänge, die man mit Filmen wie Zone of Interest, der ja diese Art der Überwachungskamera-Ästhetik hat, also die Statik und dieses Echtzeiterleben und Dabeisein auf eine ganz verstörende und beklemmende Weise.
Aber während Filmschaffende in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust einen neuen filmischen Zugang wie in Zone of Interest entwickeln, verliert der Kinofilm als Vermittlungsinstrument gerade bei Jüngeren an Bedeutung. Stattdessen sind serielle und kürzere Filmformate in sozialen Medien wichtiger geworden. Trotzdem setzt Stiegelegger bei der Filmbildung darauf, die Sehgewohnheiten von Jüngeren zu fordern.
Von daher scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass gerade diese aktuelleren experimentellen Zugänge, Filme wie Holofiction von Kosakowski oder ein vielleicht auf den ersten Blick spröder Film wie Die Ermittlung nach Peter Weiß von R.P. Kahl, dass solche experimentellen Zugänge durchaus thematisiert werden, weil sie Herausforderungen darstellen, weil sie eine Länge haben, die uns zwingt, uns über mehrere Stunden damit auseinanderzusetzen, was immer einen bewusstseinssteigernden Effekt hat.
Neue filmische Zugangsformen zu finden wird auch deswegen wichtiger, weil das Interesse für die Erinnerungskultur schwindet, meint Stiegelegger.
Ich biete ja seit 20 Jahren Seminare zu Holocaust und Film an und bin dabei von 40 Leute auf potenziell vielleicht 4 oder 5 in der Nachfrage gestoßen.
Und hinzu kommt, dass Filme über den Holocaust neuerdings gerade bei Jüngeren auch auf Ablehnung stoßen, weil sie in Zusammenhang mit Israel und dem Nahostkonflikt gesetzt werden und Israel für viele zum Feindbild geworden ist. Filmveranstaltungen zum Thema Holocaust finden inzwischen nicht selten unter Polizeischutz statt. Und mit der AfD erreicht eine Partei Mehrheiten, die das Erinnern an den Holocaust eine Schande nennt. Die deutsche Erinnerungskultur erweist sich brüchiger als erwartet.
Christian Berndt über den Holocaust im Film und den Wandel, den das Erinnern unterlaufen hat. Andreas Prochaska. Der Name steht im deutschsprachigen Kino für raue Genreperfektion. Der österreichische Regisseur hat sich einen Namen gemacht mit dem Alpenwestern Das finstere Tal und hat die Serienadaption von Das Boot geprägt. Nun kommt sein neuer Film ins Kino, Welcome Home Baby. Anders als der Titel vermuten lässt, kein gemütliches Heimkehrdrama. Julia Franz Richter spielt Julia, eine Notärztin aus Berlin, die nach dem Tod des Vaters ein Haus in einer Provinzgemeinde in Österreich erbt.
Dein Vater hätte sich sicher sehr gewünscht, dass das Haus in der Familie bleibt.
Dann hätte er sich vielleicht um seine Tochter kümmern sollen.
Dein Kinderzimmer?
Wieso haben meine Eltern mich weggekippt?
Warst du heute auf einmal weg?
Sie versucht, ihre Herkunft zu klären und stößt dabei auf verschlossene Nachbarn, alte Geheimnisse und eine Atmosphäre, die sich von psychologischem Kammerspiel bis zu alpinem Albtraum steigert. Vergleiche mit Suspiria, Rosemary's Baby oder Midsommar wurden nicht zufällig gezogen. Ich konnte mich mit Andreas Prochaska unterhalten.
Judith kehrt ja aus der Großstadt Berlin zurück in ihr österreichisches Dorf. Und wenn wir auf die Heimat schauen, also in ihrem anderen Film, Das finstere Tal war das Dorf ein Ort der Unterdrückung, in Welcome Home Baby, es ist ein sehr unheimlicher Ort. Heimat ist nicht wirklich romantisch, sondern unberechenbar, oder? Ist das ein ambivalenter Ort für Sie?
Es ist für mich ein total ambivalenter Ort für mich. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich bin ja in Wien geboren und bin dann in Bad Ischl aufgewachsen und mein erster Impuls war, von Bad Ischl wegzugehen, wieder in die große Stadt. Und gleichzeitig merke ich aber sozusagen persönlich, es gibt so eine Sehnsucht nach dieser verlorenen Heimat, nach dieser quasi nicht mehr existierenden Heimat. Und dieser Film ist vielleicht auf merkwürdige Art und Weise auch sicher einer meiner persönlichsten Filme. Da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Also ich verbinde mit Heimat total ambivalente Gefühle und es ist irgendwie, also der Film konzentriert sich sozusagen mehr auf die düsteren Aspekte des Heimatbegriffs, aber so schlimm es auch sein mag, man braucht sie und man sucht sie und man muss sich auch damit konfrontieren und das ist ja das, was letztlich unsere Hauptfigur auch sehr intensiv macht.
Genau, ja, Judith kennt eigentlich ihre Vergangenheit nicht, also ihre Eltern nicht wirklich. Sie kehrt jetzt da zurück in das Dorf. Das Dorf wird getragen von Frauen. Judith trifft auf eine Gemeinschaft, in der die Frauen sowohl fürsorglich sind, als auch sehr bedrohlich wirken. Können Sie beschreiben, was ist das für eine Mischung? Wie haben Sie diese Balance gestaltet, dieser Frauen?
Also zurück zum Persönlichen. Also zum einen habe ich mich erinnert an die Freundinnen meiner Großmutter. Die sind immer sozusagen am Sonntag zusammengesessen oder unter der Woche beim Zauner. Und das war eine sehr freundliche Stimmung immer, aber gleichzeitig habe ich immer gemerkt, wenn eine der Damen den Tisch verlässt, dann wird über die eine geredet. Und es wird natürlich immer über alles geredet und das oft nicht sozusagen in der nettesten Art und Weise. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, diese Frauen in den Mafia-Filmen, die immer so die Spaghetti kochen für die Gangster und auch immer so freundlich im Hintergrund sitzen, aber ohne dies einfach nicht gehen würde. Und diese Mischung aus Freundlichkeit, Bestimmtheit und letztlich hat man auch das Gefühl, dass die dann am Ende des Tages auch die Entscheidungen bestimmen oder also definitiv im übertragenen Sinne die Hosen anhaben, hat einfach zu diesen Figuren geführt, die mich beschäftigen und auch sehr amüsieren.
Also auf mich, ich bin auch Großstädterin, wirkt es so ein bisschen fast wie eine Sekte. Also es bietet Halt, dieses Dorf, aber nur, wenn man sich völlig unterordnet. Wie tief stecken in den Figuren oder vielleicht auch in uns allen, wie viel tief steckt da so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, selbst um den Preis der Freiheit?
Das ist eine gute Frage, die mich selber sehr beschäftigt, weil sozusagen in meiner Familie wurden so Traditionen überhaupt nicht gelebt. Und ich habe als Kind sozusagen immer aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, wenn die Feuerwehrkapelle irgendwie vorbeimarschiert ist in ihren Uniformen. Und ich habe das irgendwie so, auf der einen Seite habe ich das als bizarr beobachtet, auf der anderen Seite fand ich das auch irgendwie ganz toll, dass da sozusagen Menschen gemeinsam was exekutieren. Ich war jetzt ja gerade in Spanien und haben sie so eine Christusstatue durch den Ort getragen und da waren alle dabei, von den 80-Jährigen bis zu den Kindern, die getrommelt haben. Und das hat bei mir eine totale Sehnsucht ausgelöst nach dieser Form von Gemeinschaft und Tradition. Und gleichzeitig sozusagen, je enger das gefasst wird, desto erdrückender ist es. Und das ist sozusagen meine Fantasie. In dem Fall konzentriert sich eher auf das Erdrückende. Aber es sagt ja auch die eine Figur, es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Und wenn man sich sozusagen die heutige Welt anschaut, wo sozusagen alles sehr vereinzelt ist und irgendwie, also wir als soziale Wesen einfach immer asozialer werden, ist das schon etwas, was mich emotional sehr beschäftigt.
Also das heißt, Heilung und Bedrohung gehen irgendwie auch Hand in Hand, oder?
Absolut, absolut. Ich habe da kein Rezept. Also wie gesagt, der Film konzentriert sich da eher mal auf die abseitigen Dinge von Traditionen und Heimat, aber ich bin sicher, es gibt da draußen auch eine sonnigere Variante davon.
Sie bleiben ja ganz konsequent in der Perspektive von Judith. Wir wissen immer nur so viel wie Sie eigentlich. Ein bisschen verlieren wir dabei auch die Kontrolle über Raum, Zeit, Körper. Wie haben Sie als Regisseur sichergestellt, dass die Zuschauenden aber diese Desorientierung auch nachvollziehen können?
Das ist eine gute Frage, weil irgendwie man versucht ja als Filmemacher irgendwie Kontrolle zu behalten. Und wenn man aber eine Geschichte erzählt über eine Person, die die Kontrolle komplett verliert, begibt man sich schon auf sehr dünnes Eis. Und was mir bei vielen speziell Horrorfilmen oder Genrefilmen am Ende oft auf die Nerven geht, ist, dass die Lösung dann doch so einfach war. Und in dem Fall, dadurch, dass wir mit ihr auf die Reise gehen und hoffentlich mit ihr alles das sehr intensiv erleben, gibt es natürlich Momente, wo die Erzählung bewusst lückenhaft bleibt. Und es ist ja auch wie mit Erinnerungen oder egal mit welchem Erlebnis, man hat sozusagen emotionale Erinnerungen, aber oft kann man Dinge ja nicht ganz greifen und man wünscht sich natürlich immer sozusagen eine Lösung und eine Erlösung. Und Welcome Home Baby lässt es über weite Teile dann aus. Und das, was total interessant war für mich zumindest, in der Rezeption, dass es Leute gibt, die sich total darauf einlassen und dann belohnt werden und andere Zuschauerinnen, die einfach gerne alles erklärt hätten, dann vielleicht enttäuscht, manche sogar frustriert sind. Aber das ist sozusagen ein bewusstes, also das ist uns nicht passiert. Also mit uns meine ich jetzt mit dem ganzen Team, Produzenten, Autoren etc. Das war einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir muten dem Publikum einfach auch was zu.
Sie erzählen ja häufiger Geschichten, in denen Realität und Wahrnehmung ein bisschen auseinanderdriften. Also Ihre Figuren wissen dann nicht mehr, ob das, was sie sehen, stimmt. Man könnte sagen, sie interessieren sich weniger für äußeren Horror als für die psychologische Instabilität eines Gefüges, einer Person. Ist das für Sie vielleicht der interessantere Nerv des Horrorgenres?
Absolut. Ich meine, ich habe ja mit den In drei Tagen bist du tot Filmen war der Horror ja schon sehr konkret. In dem Fall habe ich mir gedacht, ich möchte erstens was anderes ausprobieren und einfach einen Schritt auch weitergehen. Und eine große Inspirationsquelle war für mich dieser Demenzfilm mit Anthony Hopkins, The Father, wo man einfach erlebt hat, wie jemand sozusagen Kontrolle über seine Wahrnehmung verliert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was für mich der größte Horror wäre, wäre einfach meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen zu können. Und der Thomas Willmann, der das Finstere Tal geschrieben hat und der auch Filmjournalist ist, der hat eine sehr frühe Fassung gesehen und hat den Film als Body Horror der Seele bezeichnet, was ich eigentlich eine sehr poetische und sehr schöne Zusammenfassung der Geschichte fand.
Sie wechseln ja auch in Ihren Filmen immer wieder mal virtuos zwischen Genres, vom Western zum Horror, vom Thriller zum Drama. Aber im Zentrum ist
die Komödie. Die Komödie dürfen Sie nicht vergessen. Es gab eine Komödie, die war eigentlich mein erfolgreichster österreichischer Film. Also ich versuche sozusagen alle Genres irgendwo mal auszuprobieren.
Gut, dass Sie das noch erwähnt haben. Im Zentrum steht häufig, würde ich sagen, aber sowas wie gesellschaftliche Angst, Macht, Kontrolle. Nutzen Sie Genre für sich als Brennglas auf kollektive Traumata?
Also ich finde, das, was Genre wirklich leisten kann, ist auf der Oberfläche Unterhaltung zu liefern, den Zuschauer auf eine Reise mitzunehmen. Und wenn es gut gemacht ist oder wenn das Drehbuch es trägt, dem Zuschauer einfach auf einer zweiten unterbewussten Ebene einfach andere Themen mitzugeben. Also mein Ansatz war immer der, ich möchte in erster Linie mal Entertainment machen und hoffentlich intelligente Unterhaltung mit Mehrwert.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Gewalt? Weil ich mich frage, ob Ihre Figuren durch das Grauen gehen müssen, um vielleicht auch zu sich selbst zu kommen. Also Gewalt weniger als Spektakel, mehr als Mittel der Reinigung oder Befreiung?
Kann man vielleicht so sagen, ich muss gestehen, so genau habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, weil sich die Geschichten einfach immer in irgendeine Richtung entwickeln. Ich meine, beim Finsteren Tal war es einfach die Romanvorlage und da war das Bedürfnis, sozusagen einen Western zu machen, schon da, bevor ich den Stoff gefunden habe. Und der Western ist irgendwie zwangsläufig mit Gewalt verbunden. Bei den Horrorfilmen war es auch klar. Ich finde halt zum Thema Gewalt, sie muss immer wehtun. Also ich finde es immer schwierig, wenn Gewalt sozusagen reines Entertainment ist. Und in meinen Geschichten ist Gewalt notwendiger Teil der Handlung, ohne dass man aber irgendwie eben sie zur Lustbefriedigung nutzen kann.
Und das neueste Ergebnis von Ihnen, Welcome Home Baby, das kann man jetzt im Kino sehen in Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch, Andreas Prochaska, der Regisseur.
Vielen Dank.
Die Situation ist vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Sie sitzen vor dem Bildschirm, schauen sich ihre Lieblingsserie an und ärgern sich über die Geschichte. Sie denken sich, ich hätte das total anders geschrieben. Was lange nur ein Gedankenspiel war, ist heute mit künstlicher Intelligenz nicht mehr so unrealistisch. KI ist so schnell und gut geworden, dass man tatsächlich vom Sofa aus eigene Folgen von Serien produzieren kann. Das verspricht zumindest die KI-Streaming-Plattform Showrunner. Sie wurde vom Medien-Startup Fable Studio ins Leben gerufen. Der Geschäftsmann Edward Saatchi ist Mitbegründer von Showrunner und bezeichnet die Plattform als KI-Netflix. Dennis Kastrup hat sich das genauer angeschaut und unter anderem mit Saatchi gesprochen.
Das ist nicht nur ein neues Medium, es ist das erste bewusste Medium, ein intelligentes Medium. Wir glauben, dass es eigenständig kreativ sein kann oder dass es das bereits ist.
Im Fall von Showrunner sieht das so aus. UserInnen können sich auf der Plattform Charaktere aussuchen, in dem Stil von eigens kreierten Kategorien wie Creepy Curiosities, Capital Punishment oder Exit Valley. Unter ihnen finden sich sogar Donald Trump und Mark Zuckerberg. Meistens haben die Figuren ein wenig übergroße Augen und Köpfe. Einige davon erinnern stark an bereits existierende Animationsserien, wie zum Beispiel Family Guy, einer Zeichentrickserie, die sich um das Leben einer Familie in einer fiktiven US-amerikanischen Kleinstadt dreht. Danach muss man noch festlegen, was die Figuren tun sollen. Und das passiert mit den sogenannten Prompts, Worteingaben, die als Regieanweisung funktionieren. Daraus wird dann eine Szene von 30 Sekunden bis 5 Minuten Länge generiert, die später zu einer ganzen Folge zusammengesetzt werden kann.
You know, Mark in France, they don't call it a quarter pounder, they call it a royal with cheese.
A royal with cheese, that's fascinating. What do they call a Big Mac?
A Big Mac, they call it Le Big Mac. Very classy, very French. Tremendous name.
It's less focused on.
Die KI richtet sich weniger an Profis als vielmehr an Menschen, die zu Hause sitzen. Die haben South Park gesehen und eine Idee für eine Folge. Oder sie möchten eine Szene mit sich selbst darin drehen. So wird es am meisten genutzt. Natürlich gibt es heute künstlerisch begabte Menschen, die ihre eigenen Shows produzieren. Das erfordert mehr Aufwand, aber am Ende wird man auch finanziell belohnt. Wir haben es so strukturiert, dass die UserInnen eine Umsatzbeteiligung erhalten, wenn sie eine Show produzieren und jemand ihre Show remixt.
Generierte Sequenzen können also von anderen mit Erlaubnis benutzt und in ihre eigene Serie eingebaut werden. Derzeit funktioniert alles auf dem Portal Discord. Der Online-Dienst ist bekannt für seine aktive Community. Dort kann man kostenlos herumexperimentieren und die Ergebnisse hochladen. Durch das öffentliche Ausprobieren bekommen die Macher direktes Feedback. Wenn alles gut läuft, will Showrunner in Zukunft einen monatlichen Beitrag zwischen $10 und $20 verlangen. Vorher muss aber noch geklärt werden, ob sie nicht das Urheberrecht verletzen, denn die künstliche Intelligenz wurde unter anderem mit Bildern von South Park trainiert. Showrunner-UserInnen haben in den vergangenen Monaten sogar mehrere neue Folgen der Show veröffentlicht.
I think it's still early days.
Wir sind noch am Anfang. Vielleicht sind wir dabei, eine Lösung zu finden. Aber ja, im Moment ist es in den USA eher wie im Wilden Westen. Es gibt diese Phasen, in denen etwas sehr Innovatives und Neues entsteht. Und das möchte man nicht unterdrücken. Aber dann findet der Markt nach und nach einen Weg, wie man damit Geschäfte machen kann.
Anders gesagt, aufgrund der neuen Möglichkeiten von KI ist die Film- und Animationsbranche mächtig im Umbruch. Auch Volker Helsle ist sich dem bewusst. Der Professor arbeitet beim Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg im Bereich Forschung und Entwicklung.
Man kann sagen für den Film, dass die Anzeichen sehr deutlich sind, dass man in Zukunft mit sehr kleinen Teams, die technisch versiert wissen und was sie tun wollen, unglaubliche Resultate erzielen können wird.
Früher sehr aufwendige Animationen oder Filmsequenzen können nun mit immer weniger Wissen und Kapital produziert werden. Es braucht nur ein paar künstliche Intelligenzen, die mit Hilfe von Befehlen beeindruckende Bilder erzeugen können. Doch reicht das aus, um am Ende daraus auch gute Filme zu machen? Helsle bezweifelt das.
Welche Linse und an welche Stilistik soll die ganze Produktion erinnern? Da brauche ich natürlich auch ein visuelles Verständnis. Im besten Fall auch ein filmhistorisches Verständnis von den Dingen, die da waren, um zu verstehen, wie sich diese Dinge einordnen.
Wer das nicht hat, kann sich heutzutage von künstlicher Intelligenz, aber auch einen ganzen Plot schreiben lassen. Vieles davon wird wahrscheinlich in der Kategorie AI-Slop, also KI-Schrott, landen. Es ist aber auch gut möglich, dass es KI-Blockbuster geben wird. In der Musik stürmte zum Beispiel gerade der erste von künstlicher Intelligenz generierte Song die Charts. Die Frage wird also am Ende vielleicht gar nicht sein, wo und wie wir künstliche Intelligenz einsetzen werden. Das ist klar, überall. Sondern was wir Menschen durch sie über uns selber erfahren.
Diese ganze Entwicklung bringt ja eigentlich auch eine interessante Diskussion mit sich, nämlich sind wir unsere Storys wirklich so gut, wie wir glauben, weil wir Menschen sind? Oder sind sie vielleicht doch sehr generisch und eine Maschine kann halt die Heldenreise, die uns zum 100. Mal erzählt wird, genauso gut nacherzählen, weil das ist ja eigentlich immer das Gleiche.
Volker Helsle, Professor beim Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg, im Beitrag von Dennis Kastrup über künstliche Intelligenz und den Trend, Serien selber zu kreieren, vom Sofa aus. Wir wollen Ihnen jetzt das Kino etwas schmackhaft machen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Online-Portal Mubi serviert eine cineastische Speisekarte, und zwar in Form der Reihe Bon Appetit, Essen im Film. Die Reihe, so heißt es, will die sinnliche, kulturelle und emotionale Dimension von Essen feiern. Und niemand anderes kann uns das jetzt besser nahebringen als Anke Lewicke, denn wer häufiger neben ihr im Kino sitzt wie ich, der kennt schon ein bisschen ihre Reaktion, sobald es in einem Film ums Essen geht. Oder liege ich da ganz falsch, Anke?
Nein, nein, du liegst da völlig richtig. Kino ist für mich appetitanregend.
Die Reihe ist so ein kulinarischer Gang quer durch alle Kontinente. Wir haben uns dafür entschieden, uns auf Filme zu konzentrieren, die aus südostasiatischen Ländern kommen. Und Anke, das hat einen relativ simplen Grund, oder?
Ja, weil wenn wir die Filme sehen, also wenn wir auf die Pressevorführung gehen, wir Berliner Journalistinnen und Journalisten, also du und ich, gehen wir ja häufig danach auf die Kantstraße, wo ganz viele asiatische Restaurants sind. Und müssen dann das einfach essen, was wir gerade auf der Leinwand gesehen haben. Also das kann so einfach eine dampfende Schale Reis sein, wenn man von der Feldarbeit in einer chinesischen Provinz kommt. Das kann aber auch eine Rabensuppe sein, wo man dann in den Filmen das hektische Treiben Tokios hinter sich lässt. Und das Schöne ist bei diesen Filmen, aus dem Raum ist, dass die Kamera, die Filme sich einfach so eine Auszeit nehmen, wenn es um Essen geht. Also das Essen kann einfach mal so zu sich kommen und deshalb müssen wir das danach auch genießen.
Hast du denn auch eine Erklärung dafür, dass das Essen immer so großartig in Szene gesetzt wird?
Naja, ich glaube erstmal ist es für uns natürlich nochmal ein anderer Schauwert, weil das ja häufig Sachen sind, die wir so gar nicht kennen. Also wenn eine Ente aufgeblasen wird, das finden wir doch toll. Gut, wenn es ums südkoreanische Kino geht und sich dann so Tintenfischärmchen regeln, ist das auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und gewöhnungsbedürftig ist sicher auch das Schlürfen, weil da müssen wir uns ja auch erstmal dran gewöhnen. Aber es drückt ja eigentlich immer Wohlbefinden aus. Aber ich finde, das Essen ist doch auch immer mehr. Man könnte vielleicht von so einem Supporting Actor sprechen. Also sitzt man so an so einem großen Tisch in einem chinesischen Restaurant, da weiß man doch auch genau, ja, wer das Familienoberhaupt sind, da kommen die Konflikte zum Vorschein. Über Essen wird natürlich auch Identität ausgedrückt, weil jedes Land hat ja nochmal eine andere Esskultur. Es geht natürlich auch um die gesundheitsfördernde Wirkung von Essen, natürlich auch Essen, um ja die Potenz anzuregen. Und wie man eben was zubereitet, da kommen auch Gefühle hoch. Also da gibt es ganz schön viele Konnotationen, die mit dem Essen verbunden sind.
Inwieweit wird denn das Kino damit auch zum Kochbuch sozusagen?
Ja, da kann ich ja endlich mal zur Reihe kommen. Also gibt es den Kultklassiker Tampopo aus dem Jahre 1985. Und Tampopo ist eine Witwe, eine junge Witwe, die hat einen Ramen-Shop-Laden irgendwo, weiß man nicht, und der läuft nicht so richtig gut. Da kommt der Trucker Goro rein, der sieht direkt die Nudeln, das Nudelwasser kocht nicht direkt. Und mit dessen Hilfe will sie dann eben die perfekte Rabensuppe machen und deshalb gehen die überall bespitzeln die beiden. Also bei dem einen Rahmennudelsuppenladen reden die Köche einfach zu viel. Bei dem anderen kriegen sie mit, ja, Schweineknochen ist gut, aber auch noch ruhig Hühnerknochen rein. Aber man muss das noch alles genau feiner hacken. Und so geht das eben die ganze Zeit weiter. Dann geht es eben auch darum, 8 Stunden köcheln oder 12 Stunden köcheln, aber nie hochkochen lassen. Das ist ganz wichtig, Susanne, das habe ich gelernt. Aber es gibt auch eine ganz tolle Szene in im Film, wo man lernt, wie man Rahmensuppe überhaupt sitzt. Und da wird sowas sehr Japanisches eigentlich auch durchgespielt, Meister und Schüler. Und der Meister erklärt, erstmal müssen wir innehalten, den Duft wahrnehmen und das Fett schimmert ja wie Diamanten. Und dann ganz langsam dürfen wir unsere Stäbchen auspacken und so über die Oberfläche drüber gehen. Also du siehst, Susanne, wenn wir das nächste Mal Rahmensuppe essen gehen, werden wir nicht den Film diskutieren, sondern uns aufs Essen konzentrieren.
Ja, ich glaube, habe den Eindruck, dass wir relativ teutonisch an die Rahmensuppe rangegangen ist und nicht die religiöse, philosophische Dimension des Essens erfasst haben. Rahmensuppe scheint ein großes Thema zu sein. Es gibt auch direkt einen Film, der heißt Ramen Shop.
Ja, kann man auch, mit Kulinarik kann man auch Familiengeschichte wirklich aufarbeiten, Susanne. Also Matsu arbeitet bei seinem Vater wieder im Rahmensuppenladen und er wünscht sich, dass der Vater ihm so viel Aufmerksamkeit mal widmet wie dem Zubereiten der Speisen. Und der Vater ist auch schon länger Witwe und die Mutter kommt eben aus Singapur und da fährt Matsu hin und entdeckt dann eben seine Familie, also den Onkel, der eine Rippchensuppe macht, die große Mutter, die nie verziehen hat ihrer Tochter, dass sie einen Japaner geheiratet hat, weil ihr Mann wurde von Japanern umgebracht. Und mit dieser, dann kocht er ihr eben Rabensuppe, um ihr Herz zu erwärmen. Und Singapur ist ja auch so eine multiethnische Stadt. Da gibt es ganz viele Küchen. Und jede Küche erzählt natürlich auch eben von Immigration und von Heimat.
Dann ist ja auch noch ein anderes Thema, wenn es ums Essen geht, Essen und Erotik. Was haben die Filme in dieser Hinsicht zu bieten?
Ja, also in Tampopo geht es auch immer mal wieder darum. Da gibt es so eine Szene, wo ein Eidotter beim Küssen immer wieder hin und her gereicht wird und der darf nicht kaputt gehen. Ne? Mhm. Also sowas gibt es oder Austern schlürfen. Aber es gibt auch einen Film dazu, Sexual Drive heißt er. Und da gibt es so einen kuriosen Mann, das ist ein Episodenfilm. Und der bringt bei allen Beteiligten eben immer die verdrängten sexuellen Obsessionen zum Vorschein. Immer über Essen, Rahmsuppe, Mapo-Tofu und da lernen wir auch Natto kennen. Diese fermentierten Bohnen, die so Fäden ziehen aus Japan. Und die werden in Großaufnahme gezeigt und das ist dann ziemlich sexuell aufgeladen.
Jetzt könnten wir auch noch über das Trinken reden, oder? Vielleicht gibt es auch noch mal eine Reihe über das Trinken im Film.
Das wäre schön. Dann könnte man mal Sake besser kennenlernen. Da müssten wir uns mal erkundigen, was es da alles so für Filme gibt.
Und wahrscheinlich 80% der Filme südkoreanisch, oder?
Oh, Soju. Oh Gott, ja, da kann man viel über was beim Trinken alles lautstark rauskommt, ja.
Aber jetzt erstmal eine Reihe zum Essen. Die heißt Bon Appetit, Essen im Film. Und die finden Sie beim Online-Portal Mubi. Und Anke Lewicke hat uns jetzt Appetit gemacht. Vielen Dank.
Ja, guten Appetit, ne?
Wenn es in der deutschen Bestatterbranche so etwas wie einen Star oder einen Promi gibt, dann ist das Erik Wrede. Der gebürtige Rostocker und ehemalige Musikmanager ist alles andere als öffentlichkeitsscheu. Über sich und seine Arbeit hat er ein gut verkauftes Buch und mehrere Kolumnen geschrieben. In seinem RBB-Podcast The End spricht er mit Gästen über Tod und Trauer. Und im vergangenen Mai hat das ZDF sogar einen Fernsehfilm über den ungewöhnlichen Lebensweg von Erik Wrede gezeigt. Am Donnerstag kommt mit Der Tod ist ein Arschloch ein neuer Dokumentarfilm in die Kinos, der sich auch Erik Wredes Arbeit als Bestatter und Trauerbegleiter widmet. Maya Elmenreich hat sich den Film von Michael Schwarz für uns angesehen.
Dass jemand gestorben ist, das können wir zusammen nicht ändern, aber wir können einen Abschied schön gestalten.
Erik Wrede findet klare Worte. Der Tod ist unumgänglich. Doch wie die Trauerfeier aussieht, das haben die in der Hand, die gegangen sind und die, die bleiben. Bestatter wie Erik Wrede und sein Team helfen dabei, dass der Abschied nicht zur Zumutung wird. Nach dem Motto, nur still sitzen und aushalten, irgendwie die Trauerfeier durchstehen.
Es ist Irrsinn, wie viele Menschen mit so einer althergebrachten Form des Bestattens überhaupt nichts anfangen können. Und dass das sich durch alle Bevölkerungsschichten zieht.
Lebensnah heißt denn auch das Bestattungsunternehmen von Erik Wrede. Der Abschied soll passen zu dem, was davor war. Im Grunde ist der neue Dokumentarfilm ein Firmenporträt. Als Publikum begleiten wir Wrede und seine Kolleginnen durch ihren Arbeitsalltag. Vom Kundengespräch über die Büroarbeit, Absprachen am Telefon, die letzte Pflege, das Anziehen und Herrichten des toten Körpers bis zu den Vorbereitungen in der Trauerhalle und zur Abschiedsfeier. Blumen, Worte, Bilder, Musik. Was gewünscht ist, wird, wenn irgend möglich, in die Tat umgesetzt. Die Kamera von Alexander Grieser ist dabei eine stille Begleiterin. Sie beobachtet das Geschehen vom Rand aus. Auch den toten Körpern kommt sie nicht zu nahe. Mal ist eine Hand zu sehen, mal ein Haarschopf, der gebürstet wird, oder die Füße, die für die letzte Ruhe in Wollsocken gehüllt werden. In besonders heiklen Momenten bleibt die Kamera auch mal vor der Tür, wenn zum Beispiel eine Tote von zu Hause abgeholt wird.
Rückert, ich ziehe sie jetzt mal ein Stückchen, nicht, dass sie sich wundert. So, Frau Kurt, jetzt schlagen wir sie in das Tuch ein und jetzt machen wir sie fest, damit sie nicht verrutscht.
Bestatterin Maria Schuster vom Unternehmen Lebensnah spricht gleichzeitig mit der Verstorbenen und mit deren Ehemann. Jeden einzelnen Handgriff erklärt sie. Offene Kommunikation statt Geheimniskrämerei. Es gilt, die Angst zu nehmen und Respekt zu zeigen.
Ich stelle mir vor, ich liege da. Ich möchte, dass man mich wahrnimmt. Ich will gut behandelt werden, ich will nicht grob angefasst werden, ich möchte respektiert werden, auch als Verstorbener.
Bevor Maria Schuster Bestatterin und Trauerbegleiterin wurde, war sie Schauspielerin und Sängerin und ist es in gewisser Weise noch immer. Die lebensnahen Mitarbeitenden bringen sich und ihre Talente ein. Alle haben ein Vorleben, waren Werbetexterin oder Musikmanager, Kosmetikerin oder eben Schauspielerin. Dass sie nun ihre Berufung gefunden haben, in der Zusammenarbeit mit Sterbenden, Verstorbenen und Trauernden, auch das zeigt die Dokumentation von Michael Schwarz. Manchmal fast ein bisschen zu betont. Geld ist kein Thema in dem Film, auch nicht Stress, Erschöpfung oder Überlastung. Stattdessen zeigt »Der Tod ist ein Arschloch« mit großer Ruhe, dass es genau darum geht, sich Zeit zu nehmen, möglichst früh und sich und anderen Fragen zu stellen.
Wenn es um deine Beerdigung geht und wie du beigesetzt werden möchtest, hast du denn Wünsche und Vorstellungen?
Wer darauf noch in guten Zeiten Antworten findet, kann Freunde und Familie entlasten. Jede Entscheidung im Vorfeld ist eine Entscheidung weniger im Ernstfall. So auch bei Gabi, der eigentlichen Heldin dieses Dokumentarfilms. Sie ist selbst Bestatterin und weiß, dass ihr der Krebs nur noch wenig Lebenszeit lässt. Ihren letzten Weg darf die Kamera begleiten. Angefangen bei den ersten Planungen der Abschiedsfeier. Wer soll eingeladen werden? Darf irgendjemand nicht erscheinen? Wie lebt es sich, wenn das Ende greifbar nahe ist? Kreisen ihre Gedanken nur noch darum? Auf all das gibt Gabi Antworten, mal herzlich lachend, mal Tränen erstickt. Zum Beispiel, wenn sie von einem Musicalbesuch erzählt.
Es war mordskitschig und alles und da habe ich es vergessen. Toll.
Ja.
Jeder Moment, wo ich mal nicht dran denke, ist super.
Bis zum Ende will sie schöne Sachen erleben, sagt Gabi. Und für das Ende, für die Trauerfeier in einer Berliner Kirche, sorgt sie vor. Ihr Freund und Kollege Marco wird in alle Überlegungen einbezogen und soll am Ende entscheiden, falls irgendetwas offen geblieben ist.
Aber ich möchte auch, dass Musik laufen soll, die die Leute mit mir verbinden. Weil ich finde tatsächlich, also ne, für wen machen wir Trauerfeiern? Die ist ja nicht für mich, die ist ja vor allen Dingen für die, die bleiben. Darum nicht nur meine Mucke.
Erlaubt ist also, was gefällt. Vielleicht lässt sich so das Konzept des Bestattungsunternehmens von Erik Wrede und seinen Kolleginnen auf den Punkt bringen. Und was gefällt, das kann nur durch Gespräche in Erfahrung gebracht werden. Gespräche mit denen, die bleiben und mit denen, die gehen. Wie Gabi, die dem Filmteam sogar erlaubt hat, bei ihrer Trauerfeier dabei zu sein. Der Tod ist ein Arschloch, liefert jede Menge Impulse und Ideen. Eine Urne zum Beispiel wird mit einem eigenen Bestattungsfahrer zur Kirche gebracht. Dahinter folgt ein Radelkorso aus Trauernden. Der Film gibt Zuversicht. Die Beschäftigung mit dem eigenen Tod oder dem von geliebten Menschen lohnt sich, damit das Leben weitergehen kann.
Gabi, sei gesegnet und behütet. Mögen Engel dich begleiten und du deinen Frieden finden. Solange wir leben, wirst du auch leben, denn du bist ein Teil von uns.
Ein Ausschnitt aus dem Film »Der Tod ist ein Arschloch« von Michael Schwarz. Der kommt am Donnerstag ins Kino und Maya Elmenreich hat ihn sich vorher angesehen. Channing Tatum vor knallgelbem Hintergrund in Unterhose und mit pinkem Schwimmreifen um die Hüften. Auf den Schultern hat er einen riesigen Plüsch-Teddy und in der Hand eine Pistole. So sieht das Plakat aus zu Der Hochstapler Roofman, dem neuen Film von Regisseur Derek Cianfrance. Bislang war der US-amerikanische Regisseur eher für todernste Geschichten bekannt, etwa das Liebesdrama Blue Valentine oder die Familien- und Coming-of-Age-Geschichte im Thriller-Gewand The Place Beyond the Pines. Nun also ein etwas leichterer Tonfall. Patrick Heidmann hat den Film gesehen und Cianfrance auch gesprochen, weiß entsprechend, was es mit dem kunterbunten Poster auf sich hat. Patrick, tatsächlich stellt sich ja angesichts dieses wenig aussagekräftigen Filmtitels Der Hochstapler und eben Tatums ungewöhnlicher Aufmachung auf dem Plakat die Frage, worum geht's in dem Film?
Ja, es geht tatsächlich um eine wahre Geschichte, nämlich die von Army-Veteran Jeffrey Manchester. Um nach der Scheidung seinen drei kleinen Kindern ein schönes Zuhause und eben solche Geschenke bieten zu können, fängt der Ende der 90er Jahre an, McDonald's-Filialen auszurauben, indem er übers Dach einsteigt und das Personal im Kühlraum einsperrt. Er wird dann gefasst, kann aus dem Gefängnis allerdings wieder ausbrechen und versteckt sich schließlich in der Filiale einer großen Spielzeugwarenkette, wo er sich in einer Hohlwand häuslich einrichtet über Monate. Als er sich in die Mitarbeiterin Lee, gespielt von Kirsten Dunst, verliebt, traut er sich aus diesem Versteck dann zusehends raus, auch tagsüber, und verpasst sich eine neue Identität, aber das kann natürlich auf Dauer nicht wirklich gut gehen. Hochstapelei, finde ich, ist das alles nicht. Also warum der Film diesen deutschen Titel trägt, bleibt mir ein Rätsel. Aber die wahre Geschichte ist allemal interessant.
Und wenn wir jetzt auf Sean Francis' vorherige Filme schauen, dann hat ihn ja da immer vor allem, so haben ihn Familiengeschichten interessiert, ernsthafte Sachen. Was hat ihn jetzt an diesen realen Ereignissen interessiert, die dem Film zugrunde liegen?
Er war tatsächlich als erstes mal auf der Suche nach einem etwas leichteren Stoff. Das ist tatsächlich richtig. Diese ganzen hochdramatischen Geschichten, die wir eingangs ja auch schon erwähnt haben, da wollte er so ein bisschen von weg. Seine letzte Serie, I Know This Much Is True, war auch unglaublich deprimierend. Darauf hatte er diesmal nicht so richtig Lust und hat dann trotzdem in Jeffrey Manchesters Geschichte einen Stoff gefunden, der passt zu allem, was er bisher gemacht hat. Denn das Thema Elternschaft, das hat ihn immer umgetrieben. Und das ist eben auch bei Manchester ja so prägend. Die Kinder waren seine Hauptmotivation für seine Taten. Und selbst als er die eigenen dann nicht mehr sehen kann, eben weil er versteckt lebt unter falscher Identität, will er für die Kinder von Lee so ein Ersatzpapa werden. Also dieses Thema lässt Sean Francis auch dieses Mal nicht los. Plus, dass ihm die Welt gefallen hat, in der der Film spielt. Diese 90er Jahre Vorstadtwelt mit Fastfood-Ketten und Superstores, alles ist auf Konsum ausgerichtet. Das hat ihn an seine eigene Jugend erinnert. Und diese Welt wollte er mal ohne Vorurteile auf der Leinwand zeigen.
Wenn du vom leichteren Tonfall sprichst, so richtig unbeschwert und heiter, stelle ich mir vor, ist die Geschichte dieses Jeffrey Manchester aber auch nicht, oder?
Absolut nicht. Vor allem natürlich, wenn man weiß, dass er nach seiner erneuten Verhaftung zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und bis heute einsitzt in einer Hochsicherheitseinrichtung, von wo aus er übrigens, das hat Sean Francis mir erzählt, einmal die Woche fast bei ihm anruft, um einfach zu plaudern. Es ging trotz wirklich vieler witziger Szenen im Spielzeugladen Sean Francis auch echt nicht um eine waschechte Komödie, sondern um was anderes.
Yeah, the sad clown. The sad clown. I always loved the sad clown.
Der traurige Clown. Ich habe den traurigen Clown schon immer geliebt. Meine Frau macht Komödien und ich mache Tragödien. Aber irgendwann habe ich natürlich begriffen, dass beides verschiedene Seiten der gleichen Medaille sind. Mit diesem Film wollte ich versuchen, die Medaille in die Luft zu werfen und dabei zuzusehen, wie sie sich wieder und wieder dreht. Komödie, Tragödie, Komödie, Tragödie.
Tatsächlich ist der Tonfall im Ergebnis dann nicht leicht zu greifen. Also es ist, geht wirklich hin und her. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer gelingt, das Vergnügliche und das Abgründige dieser Geschichte komplett unter einen Hut zu bringen. Aber dass er um das Melodramatische diesmal einen Bogen macht, das hat mich jetzt bei Sean Francis' Arbeit doch wirklich erfreut.
So ganz nebenbei fiel jetzt schon der Name Channing Tatum. Der spielt die Hauptrolle. Wiederum Schauspieler, der sowohl in Komödien als auch in Dramen gespielt hat. Inwieweit hat sich Sean Francis auch deswegen für Channing Tatum entschieden?
Also ein Punkt war tatsächlich, wie er betont hat, dass auch Tatum jemand ist, der unglaublich gerne Vater ist und da sehr viel drüber erzählt. Aber tatsächlich ist es natürlich die darstellerische Bandbreite, die ihn eigentlich gereizt hat an dem Schauspieler.
Was Jeffs Geschichte zu einem guten Film macht, ist letztlich das Gleiche, was Channing Tatum zum Filmstar macht. Er kann alles Mögliche gleichzeitig verkörpern und Leading Man genauso sein wie der Held einer Liebesgeschichte, witziger Komödiant genauso wie Actionstar. Und Jeff war all das letztlich auch in seiner eigenen Geschichte. In meinem Film wollte ich Channing die Chance geben, all diese Seiten seines Talents zu zeigen. Denn er ist wirklich enorm vielseitig.
Für mich tatsächlich absolut die perfekte Entscheidung, Tatum diese Rolle zu geben. Denn er und seine Leinwandpräsenz sind das große Pfund, mit dem der Hochstapler wuchern kann, muss man wirklich sagen.
Und heißt es also, Sean Francis scheint wirklich zu den Leuten zu gehören, die Tatum für chronisch unterschätzt halten, oder?
Ja, das hat er tatsächlich genauso gesagt und ich gebe ihm da auch wirklich recht. Irgendwie ist Tatums Karriere enorm bemerkenswert und ich weiß nicht, ob alle Welt das so richtig mitschneidet. Man muss mal genau hingucken. Der hat angefangen mit Tanzfilmen wie Step Up und war so ein Teenie-Idol, aber dann hat er wirklich alles abgedeckt. Er hat romantische Liebesfilme gedreht für Wie immer Liebe, Actionfilme wie White House Down, alberne Komödien wie 21 Jump Street. Er war in Oscar-nominierten Dramen wie Foxcatcher dabei und hat dann auch noch mit den Magic Mike Filmen eine Trilogie gemacht, die auf seiner eigenen Biografie basiert. Und all das meistens mit richtig großem Erfolg. Dann dreht er auch noch abseitige Sachen wie Blink Twice, das Regiedebüt von Zoe Kravitz oder jetzt eben diesen Film. Das finde ich schon sehr bemerkenswert und dass er bei all dem nie für irgendwelche großen Preise nominiert war und auch nie im gleichen Atemzug genannt wird wie die Ryan Goslings, Will Smith oder Adam Sandlers dieser Welt. Das ist schon eigentlich ein bisschen ungerecht.
Patrick Heidmann über den Film Der Hochstapler Roofman, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Das war es mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.